Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Es ist ein großes Problem. Internetnutzer hacken in den sozialen Medien Politikerinnen und Politiker mit Drohungen, Beleidigungen und Hasskommentaren herunter. Das berichten Jungparteien, aber Frauen werden dabei härter getroffen. Wieso? Das bespreche ich jetzt mit Daniel Höhmann von der Uni Basel. Er ist Erstautor einer Studie, die diese Effekte untersucht. Herr Höhmann, ich grüße Sie. Sind Sie auch schon beleidigt worden im Netz?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich wurde tatsächlich schon mal als teutonischer Elfenbeinturmkrieger bezeichnet. Da ging es um einen Zeitungsartikel um Diversität in der Politik, für den ich interviewt wurde. Und hatte eben gesagt, ja, es würde der Schweiz auch gut tun, mehr Vielfalt zu haben. Und ja, dann kam gleich unter dem Artikel die entsprechenden Kommentare. Und unter anderem dann auch die genannte Beleidigung.
Was passiert mit uns, wenn jemand uns so anpackt?
Also es hängt auf jeden Fall von der Persönlichkeit ab desjenigen. Manche lassen es wahrscheinlich einfach von sich abperlen und ja, die geht das gar nicht so wirklich nahe. Aber bei den meisten hinterlässt es schon Spuren. Vor allem, dass man seine eigene Qualifikation tatsächlich hinterfragt. Also dass man denkt, haben die vielleicht sogar recht? Macht das wirklich keinen Sinn, was ich sage? Ist das alles Quatsch, was ich sage? Und das lässt einen schon zweifeln. Und wenn es vor allem auch über lange Zeit weitergeht, dann greift es irgendwann auch die psychische Gesundheit an, dass es wirklich schwerwiegende und langfristige Konsequenzen haben kann.
Ja, darauf werden wir noch eingehen. Nun haben Sie alle großen Schweizer Jungparteien danach befragt, wer mehr angegriffen wird, Frauen oder Männer. Was hat Sie daran interessiert? Was war der Ausgangspunkt dieser Studie?
Grundsätzlich waren wir vor allem daran interessiert, zu verstehen, warum es immer noch so der Fall ist, dass wir deutlich weniger Frauen in der Politik haben. Und dann haben wir uns gefragt, hey, dann lass doch mal am Ursprung ansetzen und quasi ganz am Anfang gucken, ob es da auch schon Probleme gibt. Und dann haben wir gedacht, dann ist der logische Schritt zu sagen, wir gehen tatsächlich in die Jungparteien rein, weil das einfach so der große Pool an Leuten ist, die vielleicht dann später sich tatsächlich auch für eine politische Karriere entscheiden. Und da wollten wir dann verstehen, was beeinflusst die jungen Leute an dem Punkt zu sagen, gehe ich in die Politik oder sage ich, nee, das ist nichts für mich. Und dann haben wir eben gesagt, hey, und dann ist wahrscheinlich online Hass und Gewalt einer der Faktoren, der damit reinspielen kann.
Also Sie haben eigentlich ergebnisoffen gefragt, warum Frauen weniger in der Politik sind.
In der Umfrage selber war es nicht ergebnisoffen, da war es schon auf die Online-Gewalt und Online-Hass spezifisch abgezielt. Aber grundsätzlich so die ganz großen Fragen, die wir uns insgesamt stellen, da geht es dann eben vor allem auch ja, um die gesamte Repräsentation und warum es da Probleme geben kann.
Wie stark ist die Wahrnehmung bei den Parteien für das Problem?
Es wächst. Ich glaube, noch so vor 5 Jahren, 10 Jahren war es noch gar nicht so groß, das Problem, und auch die Wahrnehmung nicht so groß. Aber jetzt ist es einfach ein wirklich salientes Thema geworden.
Was heißt das salient?
Ein wichtiges Thema, was auch viel Aufmerksamkeit erfährt, und sowohl in den Medien, dass man immer wieder hört, dass ja, viele PolitikerInnen davon betroffen sind, und dass es jetzt aber auch die Politik merkt, dass es wirklich ein Problem ist und womit sie sich auch beschäftigen muss, um das so bestmöglich versuchen einzudämmen.
Gibt es in der Wahrnehmung Unterschiede zwischen links und rechts?
Würde ich gar nicht so stark sagen. Okay, also ja. Man vermutet das, glaube ich, immer so, dass ja. Es vielleicht eher die linken Parteien betrifft und nicht so sehr die rechten. Aber da sehen wir wirklich, das betrifft vor allem beide Polparteien. Also es ist sowohl die SP und die Grünen, die es betrifft, aber auch die SVP, die sehr stark von diesem Problem betroffen ist. Klar, wenn es so Richtung sexistische Hassnachrichten geht, dann ist es schon leicht die Tendenz, dass es mehr auf der linken Seite passiert. Aber insgesamt erfahren auch PolitikerInnen von der SVP sehr, sehr viel Anfeindungen.
Und also wie war der Rücklauf? Haben alle daran teilgenommen?
Es haben tatsächlich alle daran teilgenommen. Allerdings ist die Rücklaufquote jetzt nicht so hoch oder optimal. Was natürlich bei so einem Thema uns jetzt auch nicht verwundert hat, weil es einfach ein sehr privates Thema ist, ein sehr belastendes Thema ist. Und deswegen, ja, zweifeln manche dann schon, soll ich das wirklich ausfüllen, soll ich daran teilnehmen, soll ich vielleicht negative Erfahrungen nochmal hochholen, will ich da wirklich drüber sprechen. Aber ja, daher war es jetzt nicht, dass irgendwie Tausende von Leuten teilgenommen haben, aber insgesamt waren wir sehr zufrieden mit der Rücklaufquote und haben vor allem auch aus allen Parteien Rückmeldungen gekriegt, was dann auch eben für die Ergebnisse relativ gut ist, dass wir nicht ein eher verzerrtes Bild haben, sondern wirklich repräsentativ für alle Parteien in der Schweiz sprechen können.
Und was waren nun die News?
Grundsätzlich drei große Ergebnisse. Also das Erste, was wir gefunden haben, ist, dass insgesamt der Hass, der erfahren wird, sich gar nicht unterscheidet zwischen Männern und Frauen. Also die gesamte Anzahl an Hassnachrichten ist relativ gleich verteilt zwischen Männern und Frauen. Aber wo es sich dann tatsächlich unterscheidet, ist der Inhalt. Das heißt, da erfahren Frauen deutlich häufiger sexistische Anfeindungen, Anfeindungen, die auf das Aussehen, auf klassische Genderrollen abgezielt sind und nicht so sehr auf die Inhalte tatsächlich. Und das ist eher, was Männer erfahren. Das heißt, wenn Männer Hass erfahren, dann geht es wirklich um die Inhalte, ob das gut ist, ob das schlecht ist, aber eben nicht auf das Aussehen oder die generelle Kompetenz für Politik. Und das dritte große Ergebnis war dann auch die Konsequenzen, die daraus folgen. Und da sehen wir, dass tatsächlich Frauen deutlich stärker davon betroffen sind und dann auch häufiger sagen, dass es sie in ihren politischen Ambitionen betrifft und das negativ betrifft. Und dass sie auch häufiger dann sagen, wenn ich solche Hassnachrichten kriege, dann ist das für mich auch ein Grund, aus der Politik auszusteigen oder gar nicht erst eine politische Karriere anzustreben.
Wenn Sie von sexistischen und sexualisierten Kommentaren sprechen, meinen Sie dann ganz einfach, ja, du bist eine Frau, du kannst das weniger beurteilen, oder geht es da auch um andere Dinge?
Es deckt fast die ganze Bandbreite ab. Okay. Vieles will man wahrscheinlich hier auch gar nicht zitieren, aber genau, also wie Sie es ansprechen, einerseits wird die Kompetenz abgesprochen, dass Politik immer noch eine Männerdomäne ist, in der Frauen nichts zu suchen haben. Aber es geht natürlich auch immer ums Aussehen, um klassische Gender-Stereotype, dass gesagt wird, hey, kümmere dich um dein Make-up, aber in der Politik hast du nichts zu suchen. Oder einer hat auch berichtet, dass ihr geschrieben wurde, deine Ohrringe wackeln so schön, wenn du diskutierst und dich aufregst. Aber ja, es geht natürlich auch dann noch deutlich weiter über obszöne, wirklich unschöne Kommentare bis hin zu Vergewaltigungsandrohungen, Morddrohungen. Also da ist wirklich alles dabei.
Und das haben Sie so in dieser Studie als Antworten bekommen?
Genau, also wir haben nicht explizit nach tatsächlichen Hassnachrichten gefragt, aber häufig kam dann in den offenen Kommentaren, dass genau solche Dinge angesprochen wurden und das eben auch so eine der Hauptfaktoren in dem Bereich waren.
Also das mit der Kompetenz bezüglich der Frauen, das erstaunt mich in gewisser Weise, weil also wir haben mehr Frauen und das seit Jahren, die studieren. Also die vier Leute, die für uns im Nationalrat Basel-Stadt einsitzen und dort politisieren, das sind alles Frauen. Also wir hatten auch mal eine Situation, wo es im Bundesrat eine Frauenmehrheit gab. Warum ist das immer noch so, dass diese Angriffe auf diese Art und Weise passieren?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil genau wie Sie sagen, wir sehen diese positiven Veränderungen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite dauert es trotzdem noch relativ lange, bis so klassische Vorstellungen und Normen von Politik sich verändern. Und da ist, glaube ich, immer noch ganz stark in den Köpfen drin, dass Politik einfach männlich konnotiert ist. Das heißt, es hat was mit Stärke, mit Durchsetzungsvermögen zu tun und auch mit harten Auseinandersetzungen, harten Argumentationen. Und das ist eben immer noch was Leute vielleicht auch unterbewusst mit Männern gleichsetzen. Und deswegen sind eben Frauen dann häufiger oder werden Frauen häufiger noch betrachtet, dass das was Unnormales ist, dass die da nicht hingehören oder dass die genau da nicht wirklich für geeignet sind. Und da auch vielleicht diese Angst vor der Veränderung da ist, dass die Leute denken, nee, das haben wir immer so gemacht und das war immer was Männer gemacht haben und jetzt kommen plötzlich die Frauen und wollen das auch alles machen und da haben Menschen einfach ein Problem damit, wenn es so tiefgreifende Veränderungen sind. Und bis sich das auch wandelt, ich glaube, das dauert einfach und braucht seine Zeit. Wir sind auf einem guten Weg, aber bis es tatsächlich normal ist oder dass Leute es gar nicht mehr diskutieren oder ansprechen, ist das jetzt eine Frau, ist das ein Mann, das wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern.
So wie Sie sprechen, kann man eigentlich zusammenziehen, die Angreifer sind Männer und eher reiferen Datums.
Männer ja, das wissen wir auch aus anderen Studien, aber es sind tatsächlich gar nicht nur alte Männer. Also wir wissen auch aus vielen Studien, dass es auch häufig jüngere Männer sind, weil die eben auch häufig diese Angst haben, jetzt selber diskriminiert zu werden oder dass ihnen selber die Chancen genommen werden, wenn wir mehr Frauen fördern. Und deswegen kommt auch häufig aus der Ecke eher dieser Backlash. Aber es korreliert natürlich auch mit Bildung, mit ökonomischer Situation, mit sozialer Schicht, aus denen die Leute kommen. Und da sehen wir eben auch starke Korrelationen, wo wir sagen können, da kommen die Leute eher her, die solche Nachrichten schicken und welches eher weniger machen.
Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Also was haben Sie da herausgefunden?
Ja, also es sind eben einerseits ökonomisch schlechter gestellte Leute, eben aus dieser Angst, die ich angesprochen hatte, selber vielleicht jetzt nicht mehr zu profitieren oder selber irgendwie hinten runter zu fallen, den Lebensstil nicht mehr zu halten, Lebensstandards sinken und eben aber auch eher niedrige Bildungsschichten, wo das häufiger der Fall ist und auch diese Normen und Einstellungen sich noch unterscheiden von Leuten mit höherer Bildung.
Können Sie das weiter ausführen? Was sind denn die Folgen für die Frauen, die eben davon betroffen sind?
Genau, also einmal ganz stark, dass die politischen Ambitionen sinken, dass Frauen häufiger sagen, ich gehe raus aus der Politik, Politik ist nichts für mich oder ich kann es mir zumindest nicht langfristig als Karriere vorstellen. Das ist die eine große Konsequenz. Und was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass das Verhalten sich ändert. Das heißt, es kommt zu einer Art Selbstzensur, wie wir es bezeichnen, dass die Leute eben ihr Verhalten auf den sozialen Medien anpassen, dass sie sagen, ich werde vorsichtiger in dem, was ich poste. Ich überlege 2 oder 3 Mal, ob ich ein bestimmtes Thema wirklich anspreche oder ich sage, ich gehe ganz runter von den sozialen Medien, um mich dem nicht mehr auszusetzen. Das ist so dieses zweite große Problem, was wir sehen, dass sich Leute da wirklich beeinflussen lassen und dann auch die Themen, die angesprochen werden und besprochen werden, tatsächlich sich verändern und vielleicht wichtige Themen dann nicht mehr angesprochen werden, einfach aus dieser Angst, dass dieser Backlash kommt und dass man wieder entsprechend Hass und Gewalt erfährt.
Mhm. Sie haben auch einen anderen Punkt noch angesprochen, nämlich, dass es ist, also in der Schweiz sind wir relativ spät mit der politischen Teilhabe. Man kann jetzt einwenden, okay, wir haben aber auch konkret darüber abgestimmt, während andere Regierungen das einfach eingeführt haben. Aber okay, eben erst seit etwa 50, 60 Jahren können die Frauen wirklich teilnehmen. Und dass sie damit also in einer Phase jetzt getroffen werden von solchen Kommentaren, von diesen Backlash-Erfahrungen, wo sie eigentlich sich neu einfinden in diesem politischen Feld. Können Sie das näher ausführen?
Genau, das ist eben gerade diese Phase in dem Übergang von Jugend zu Erwachsenwerden, in dem sich eben auch Entscheidungen gefällt werden, was möchte ich machen, was für eine Karriere möchte ich einschlagen. Und wenn genau zu diesem Zeitpunkt eben diese Hassnachrichten kommen und dieser Backlash kommt, dann beeinflusst das junge Frauen eben besonders stark. Und das hängt auch damit zusammen, und das wissen wir auch aus anderen Studien, dass sich generell Frauen auch deutlich häufiger als weniger qualifiziert für die Politik einschätzen. Obwohl es objektiv gar keine Unterschiede gibt. Das heißt, natürlich sind Frauen genauso qualifiziert für die Politik als Männer. Aber sie tendieren einfach dazu, das zu unterschätzen oder ihre eigene Qualifikation zu unterschätzen, wohingegen Männer deutlich häufiger sich überschätzen und sagen, natürlich kann ich das, natürlich mache ich das. Und wenn dieses dann eben zusammenkommt mit den Hassnachrichten, dass ich generell schon an mir zweifle oder generell denke, hey, vielleicht ist Politik nichts Wirkliches für mich. Und dann kommen diese Hassnachrichten, diese Gewalt, dann kumuliert das natürlich zu dem Effekt, dass ich dann wirklich sage, nee, ich geh raus und kann es mir nicht langfristig vorstellen, da irgendwie mein Leben zu verbringen.
Sie schreiben eben auch, die Vielfalt des politischen Diskurses leide unter diesem Effekt. Was kriegen wir nicht deswegen?
Ja, also das wissen wir auch aus unterschiedlichen Bereichen der Forschung, dass Diversität eigentlich immer gut ist für Organisationen. Also wir wissen es aus Unternehmen, wir wissen es aber auch aus politischen Institutionen, dass einfach einerseits die Bandbreite an Themen sich ändert, wenn wir mehr Diversität haben, das heißt unterschiedliche Gruppen in den Institutionen drin haben. Und da wissen wir gerade von Frauenrepräsentationen, dass ja bestimmte Themen, die Frauen stärker angehen, die Frauen vielleicht deutlich häufiger betreffen als Männer, dass die überhaupt nicht stattfinden, wenn Frauen nicht in den Parlamenten oder in der Regierung vertreten sind. Mhm. Und es betrifft aber auch ganz andere Themen, vor allem soziale Themen, die deutlich weniger Aufmerksamkeit kriegen, wenn Frauen nicht repräsentiert sind. Mhm. Und all das wird quasi hinten runterfallen. Das heißt, diese Themen würden nicht mehr so viel in der Öffentlichkeit stattfinden, wie beispielsweise gleiche Löhne für Männer und Frauen. Oder wie wir es jetzt auch gerade diskutieren, Gewalt an Frauen, häusliche Gewalt an Frauen. All solche Themen würden gar nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich bekommen sollten. Das ist die eine Konsequenz. Und die zweite Sache ist natürlich auch, dass es eine symbolische Funktion hat. Das heißt, dass wir wirklich zeigen, die Institutionen sind offen. Jeder kann sich wirklich beteiligen. Und wenn das sinkt, hat das natürlich auch wieder Konsequenzen dafür, wer tatsächlich sagt, die Politik, das ist was für mich.
Ja, auf der anderen Seite könnte man sagen, also Frauenthemen sind omnipräsent, werden dauernd verhandelt. Also anfangs Dezember gab es eine, man kann sogar sagen, Machtdemonstration, in dem eben beispielsweise Gelder hätten gekürzt werden sollen. Und dann gab es sofort eine spontane Demonstration, eine Petition und siehe da, im Ständerat ist es angekommen, im männerdominierten Ständerat, und der hat dann seine Meinung geändert. Also man könnte doch sagen, also die Wucht und die Macht der Frau ist etabliert in der Politik. Warum hat es dann trotzdem auf die einzelne Frau dennoch diese Wirkung, dass es sie zurückwirft?
Ja, also ich glaube, dass das Beispiel, was Sie angesprochen haben, das zeigt quasi beides. Also es zeigt schon, dass eben, wie Sie sagen, der männerdominierte Ständerat und auch der Nationalrat gesagt haben, hey, das ist eigentlich ein Thema, wo wir gerne kürzen würden. Das ist ein Thema Gewalt an Frauen, da stecken wir lieber mehr Geld in irgendwelche Schafe oder in die Landwirtschaft. Aber Gewalt an Frauen ist für uns nicht so wichtig und nicht so dominant, dass wir sagen, hey, das ist das Geld gut investiert. Mhm. Und das zeigt dann natürlich wieder oder symbolisiert wieder die Politik, interessiert sich nicht wirklich für diese Themen, wenn nicht genug Frauen da sind. Oder andersrum gesprochen, sie interessiert sich nur dann dafür, wenn wirklich dann viele Frauen auf die Straße gehen. Das heißt, es ist immer noch notwendig, dass wir diesen anderen Weg um die Institution herum wählen und eben genau sagen, hey, wir gehen jetzt in Bern auf den Bundesplatz und demonstrieren dafür, wir müssen dafür demonstrieren, damit uns die Politik wirklich hört.
Ja.
Genau, und das zeigt genau einerseits, man kann was bewegen, aber über die Institutionen an sich, wenn nicht genug Frauen da sind, die sich für diese Themen einsetzen, dann wird es immer noch schwierig.
Ich möchte auf die Einzelpersonen mehr zurückkommen. Man könnte nämlich sagen, Politik, da geht es um Macht, da geht es um Durchsetzung. Da muss man entsprechend gewisse Effekte einfach aushalten, weil es geht nicht um einen akademischen Argumenteabtausch, sondern es geht um Durchsetzung. Man braucht das einfach. Und man privilegiert sich ja in gewisser Weise auch. Also die Teilhabe, die politische Teilhabe ist ja gerade in der Schweiz, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Was halten Sie von diesem Durchhalte- und Durchsetzungsargument?
Also auf der einen Seite ist es natürlich richtig, Politik ist kein Kindergarten, da wird hart argumentiert, da wird hart debattiert und es gehört absolut zum politischen Prozess dazu, aber es hat eben auch seine Grenzen. Und da hat es eben vor allem seine Grenzen, wenn es nicht nur an die inhaltliche Diskussion geht, sondern wenn vor allem auch persönlich angegriffen wird. Und wenn es eben genau dann vor allem noch in sexistische Richtung geht, dann überschreitet es einfach eine Grenze, wo der Diskurs das nicht mehr rechtfertigen kann. Das heißt, es ist kein gerechtfertigtes Argument zu sagen, du siehst schön aus, aber von Politik hast du keine Ahnung. Und ich glaube, da ist einfach dieser Punkt zu sagen, klar, es ist hart, man muss viel aushalten, aber es gibt einfach auch Grenzen. Mhm. Aber ganz spannend vielleicht bei dem Aspekt ist auch noch, dass eine Studie aus Schweden zeigt, dass Frauen, die schon länger in der Politik sind, dass da diese sexistische Gewalt auch gar nicht mehr so einen starken Effekt hat. Da vermutet man auch, dass die wahrscheinlich schon ja, so eine dicke Haut entwickelt haben, dass sie das gar nicht mehr wirklich tangiert und die sagen, ja komm, lass die Leute reden, aber mich betrifft es nicht persönlich. Aber wir zeigen eben, dass wenn wir uns die jungen Frauen angucken, die noch nicht diese Resilienz entwickelt haben, dass wir da tatsächlich diese negativen Effekte sehen und dann eben häufig auch gesagt wird, nee, das will ich mir nicht geben und Politik ist nichts für mich.
Man kann aber auch eben sagen, also Leute wie eine User-Chefin oder auch auf der anderen Seite die Magdalena Matula-Blocher, das sind ja Leute, die sich einsetzen, die sicher das alles auch erfahren haben oder immer noch erfahren und trotzdem die erweitern das Terrain der Frauen.
Ja, wahrscheinlich braucht es einfach so starke Kämpferinnen und Vorreiterinnen, die für sich selber sagen, ich nehme das auf mich und versuche so aber tatsächlich dann anderen Frauen den Weg leichter zu machen und zu sagen oder aufzuzeigen, hey, wir können das schaffen und vielleicht dann auch langfristig einfach das weiter zu etablieren, dass es ganz normal ist, dass Frauen in der Politik sind und dass es nichts ist, worauf man mit solchem Hass und Gewalt reagieren muss.
Ja, ist die Schweiz da irgendwie exklusiv in dieser Situation?
Leider nicht. Also wir sehen es in ganz unterschiedlichen Ländern, eigentlich überall. Ich glaube, es gibt kein Land, wo das nicht passiert. Mhm. Ich hatte die Studie aus Schweden schon angesprochen, dass jetzt in so einem fortschrittlichen, progressiven Land, wo eigentlich die Gleichstellung von Frauen und Männern schon deutlich weiter fortgeschritten ist als hier, selbst da sehen wir solche Attacken und solche Hassnachrichten. Das heißt, nee, da ist die Schweiz eine unter vielen leider.
Sie sprechen auch einen anderen Effekt an, dass nämlich diese Art von Behandlung dazu führt, dass andere Leute, die in gleicher Situation sind, andere junge Frauen beispielsweise auch in ihrem sozialen Engagement oder in ihrem gesellschaftlichen Teilnehmen, dass sie da demotiviert werden. Können Sie das näher ausführen?
Genau, das ist quasi die negative Begleiterscheinung. Das heißt, selbst wenn ich nicht direkt betroffen bin, nicht direkt irgendwelche Hassnachrichten abkriege, aber es trotzdem beobachte. Das heißt, ich sehe trotzdem, dass das passiert und dass das scheinbar normal ist oder fast schon dazugehört. Und dann überlege ich mir natürlich auch selber, könnte ich mir das vorstellen oder wie würde ich damit umgehen? Ist das was ich abkönnte oder damit umgehen könnte? Und da kann natürlich dann auch häufig sein, hey, selbst wenn ich überhaupt nicht mit der Politik schon was zu tun hatte, selbst dann sage ich, nee, wenn das da so abläuft, wenn ich so viel aushalten muss, dann will ich das selber nicht. Aber man muss auch sagen, diese Bystander-Effekte, wie wir das häufig nennen, sind nicht so stark ausgeprägt. Das heißt, primär geht es tatsächlich um eigene persönliche Erfahrungen mit Hass, die dann diese negativen Auswirkungen haben können. Das reine Beobachten und Mitbekommen von solchen Dingen, klar, hat einen gewissen Effekt, aber er ist zum Glück nicht so stark ausgeprägt, wie wir es vielleicht theoretisch erwarten würden.
Ja. Ist das jetzt eine Sache, wo einfach man sagen muss, ja okay, wenn du politische Macht willst, dann musst du das einfach aushalten und musst dir da deinen Weg und deinen Respekt erkämpfen? Oder braucht es da auch andere Elemente?
Also ich glaube, so komplett zu resignieren und zu sagen, das ist einfach Teil des Spiels, wäre die schlechteste Variante. Mhm. Weil das wird am Ende den Leuten Recht geben, die solche Nachrichten schreiben und ja, ihnen auch das legitimieren, was sie tun. Und da sollte man, glaube ich, schon versuchen, da einfach aktiv auch gegen zu steuern.
Wer?
Ich würde es gar nicht auf einen Akteur beschränken. Ich glaube, dass wir da alle in der Verantwortung sind. Aber natürlich herauszuheben sind auf der einen Seite die Parteien. Das haben wir auch entsprechend in unserer Umfrage abgefragt, welche Unterstützungsmaßnahmen gerade junge Frauen sich da wünschen würden. Und da wird häufig genannt, dass sie sich von den Parteien auch juristische Unterstützung wünschen würden. Das heißt, dass sie einfach auch Informationen dazu haben möchten, was kann man juristisch machen, was kann man auch über die Privatsphäre-Einstellung, über die Persönlichkeitseinstellung auf den Plattformen regeln. Aber wann ist es auch angezeigt, die Leute wirklich juristisch zu verfolgen und es nicht einfach nur zu akzeptieren, sondern dann auch entsprechend rechtliche Schritte einzuleiten. Und da genau sind eben die Parteien in der Verantwortung. Aber auch gesellschaftlich sind wir da in der Verantwortung zu sagen, wir nehmen das nicht hin und wir versuchen da auch dagegen zu argumentieren und dagegen zu sprechen, um einfach diesen Normenwandel, glaube ich, selber auch voranzutreiben, Einstellungen, Gender-Klischees, Gender-Rollen einfach auch langfristig zu verändern.
Wie soll ich persönlich damit umgehen, wenn ich da irgendwie zusammengehackt werde?
Das ist ein ganz schwieriger Balanceakt. Generell sagt man, man soll diesen Trollen keine Plattform geben. Das heißt, in der Regel sollte man eigentlich nicht auf diese Kommentare reagieren, weil das genau das ist, was die Leute wollen. Um dann nochmal immer weiter ihre Nachrichten zu verbreiten. Das heißt, das soll es eigentlich nicht sein, vor allem, weil wir solche Leute auch mit Argumenten eigentlich nicht mehr zurückholen können oder überzeugen können. Daher ist es häufig einfach der einzige Weg zu sagen, ich gehe wirklich rechtliche Schritte, das heißt, ich leite juristische Maßnahmen ein, ich verklage die Leute oder versuche die Leute zu verklagen und ja, anders ist dem kaum Herr zu werden.
Soll man blockieren? Weil, wenn man blockiert, okay, dann ist diese Person da einfach mal weg. Aber auf der anderen Seite, das habe ich auch bei mir selber schon bemerkt, läuft der innere Diskurs weiter. Was verbreitet jetzt diese Person über mich weiter? Und ich habe keinen Zugriff, das zu sehen. Was empfehlen Sie?
Ja, genau, weil es auch eigentlich dann die Leute bestätigt und die dann sagen, ja, genau das ist es, wir können nicht mehr frei diskutieren, ich kann nicht mehr das sagen, was ich will, dann werde ich sofort blockiert oder gleich verklagt. Was ist denn jetzt mit der Meinungsfreiheit? Ja, es macht super schwierig und super komplex. Aber ich glaube, am Ende muss man auch so ein bisschen auf sich selber gucken und da diese Grenze finden, was kann ich noch ertragen, was ist für mich noch okay und wo kann ich mich auch mit auseinandersetzen, aber was ist auch zu viel? Und da muss ich dann wirklich selber auch sagen, hey, das reicht, das ist jetzt genug und damit will ich mich nicht länger befassen und die blockiere ich und die sind dann quasi raus und auch hoffentlich aus den eigenen Köpfen raus, was natürlich leichter gesagt ist als getan. Ja. Auch aus eigener Erfahrung weiß ich, nee, man beschäftigt sich da immer noch mit, man denkt darüber nach, man kann das nicht einfach wegschließen irgendwo. Ja, es bewegt einen tatsächlich auch langfristig, ja.
Gibt es Maßnahmen, wo Sie finden, das müsste jetzt die Gesellschaft wirklich durchführen bezüglich auch der Täterseite?
Ich denke, dass wir da auch die sozialen Medien, die Plattformen selber auch in die Verantwortung nehmen müssen. Das heißt, es kann nicht sein, dass wir einfach sagen, da kann gemacht werden, was die Leute wollen und das gar nicht einschränken, sondern da müssen wirklich die Plattform auch oder denen gesagt werden, hey, ihr müsst dem nachgehen, ihr müsst solche Nachrichten auch löschen und eventuell auch dann diejenigen, die es verfasst haben, entsprechend sperren oder ausschließen. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil wir natürlich keine Klarnamenspflicht haben, das heißt, die Leute können anonym ihre Nachrichten verbreiten. Und häufig haben die Plattformen natürlich selber auch gar kein Interesse daran, das zu verfolgen, weil sie natürlich selber nicht die Nutzer verlieren wollen. Aber wie wir es momentan auch in den USA vor allem sehen mit Facebook, mit Instagram, dass solche Schutzmaßnahmen eher zurückgefahren werden als gestärkt werden. Das heißt, es wird nicht mehr Faktenchecks durchgeführt, es wird nicht mehr entsprechende Hassnachrichten gelöscht und verfolgt, sondern da sehen wir eigentlich eine Entwicklung, die genau in die falsche Richtung läuft.
Ja, Zu Ihnen persönlich, Sie sind Politikwissenschaftler, warum haben Sie dieses Fach gewählt?
Ich habe mich schon ganz lange für Politik interessiert, schon eigentlich seit der Schulzeit und wollte immer verstehen, eigentlich wie die Gesellschaft funktioniert. Ich glaube, Politik ist was, was uns in ganz unterschiedlichen Bereichen betrifft. Eigentlich alle Entscheidungen, die getroffen werden, haben auch irgendwie einen Einfluss auf uns selber. Und das zu verstehen, wie diese Entscheidungen zustande kommen, wer sich da durchsetzen kann, welche Interessen am Ende gewinnen, das war einfach was mich fasziniert hat. Mhm. Und ja, deswegen habe ich mich dann am Ende für die Politikwissenschaft entschieden.
Warum haben Sie sich für die Wissenschaft interessiert? Weil man könnte ja auch zum Player werden. Mhm. Oder man könnte es auch beschreiben im Tagesgeschäft, mhm, beispielsweise als Journalist. Weil, also ich war einmal bei einer Party eingeladen und da waren auch Politiker zugegen und die haben sich so Bälle hin und her geworfen. Und ich muss sagen, also ich bin seit 30 Jahren dabei, aber ich habe rein nichts mehr verstanden. Das war wie eine eigene Sphäre und da könnte man sagen, das würde vertiefte Einblicke verschaffen. Warum haben Sie also die Wissenschaft, also die beschreibende von außen her, ja, Seite gewählt?
Also aktive Politik war irgendwie nie wirklich auf meinem Radar. Also, okay. War eigentlich nie was, wo ich selber rein wollte, genau, weil es eben teilweise so emotional aufgeladen ist, so, aber ja, emotional auch ist. Und da wollte ich lieber sagen, nee, ich will das analysieren, ich will das untersuchen, ich will es verstehen, aber mich nicht selber da einbringen und exponieren. Und ist auch tatsächlich was häufig in der Politikwissenschaft so verbreitet ist, dass, klar, manche gehen am Ende in die Politik und machen auch selber Politik, aber die meisten bleiben dann doch eher im Hintergrund und versuchen, so gut wie es möglich zu verstehen, was passiert.
Was ist dabei die spannende Herausforderung?
Ich würde sagen, das ist so unterschiedliche Themen und aktuelle Entwicklungen sind. Das heißt, es entwickelt sich immer weiter, es kommt immer wieder was Neues. Es ist nicht, dass wir irgendwann sagen, so, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir alles verstanden haben, jetzt wissen wir, wie der Laden funktioniert. Sondern es kommen immer wieder neue Entwicklungen, neue Trends, wie jetzt eben genau auch das mit Social Media und den ganzen negativen Konsequenzen. Und da immer weiter zu gehen und immer wieder diese neuen Herausforderungen, neuen Fragen nachzugehen, das ist was mich fasziniert.
Eine neue Frage haben wir aktuell mit der Weltsituation. Also wir haben in Amerika Mr. Trump, dann haben wir eine Erstarkung des Ostens, auch mehr Selbstbewusstsein im Süden. Wir haben einen Kriegsherrn im Kreml. Also meine Frage an Sie, müssen wir resilienter werden in Europa?
Es ist auf jeden Fall eine Situation, die wir lange, lange Zeit nicht mehr gehabt haben. Die Entwicklungen, die Sie angesprochen haben, sind tiefgreifende Veränderungen. Es sind neue Zeiten, in denen wir leben. Und da können wir, glaube ich, nicht davon ausgehen oder sollten nicht davon ausgehen, dass es in 3-4 Jahren sich alles wieder zurückdreht und plötzlich wieder so ist wie vorher. Das wird auf keinen Fall passieren. Und dann heißt es einfach, jetzt müssen wir mit dieser neuen Situation umgehen und so gut wie es geht uns der Situation anpassen und entsprechende Lösungen finden. Und ich glaube, da geht es ja auch momentan schon hin, dass Europa eben sagt, hey, einerseits müssen wir unabhängiger von den USA werden. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die ein verlässlicher Partner sind. Und aber auch uns selber selbstbewusster aufzustellen gegenüber China, gegenüber anderen Akteuren im Osten, dass wir da sagen, nee, wir setzen noch was dagegen und lassen uns nicht alles diktieren und vorschreiben, was die entsprechenden Länder wollen.
Aber wir sind ja in Europa auch zerstritten. Also wo sehen Sie irgendwo so ein bisschen Licht am Horizont?
Gute Frage. Aber ich gerade jetzt in der Schweiz sehe ich zum Beispiel die gute Entwicklung, dass es so langsam wieder zu einer Annäherung kommt zwischen der Schweiz und der EU. Klar, mit den entsprechenden Gegenargumenten und Gegenbewegungen. Aber es ist zumindest, so wie ich es interpretiere, dass das Bewusstsein schon wieder da, dass wir auch von der EU profitieren können, die EU selber natürlich auch von der Schweiz profitieren kann und dass man da wieder näher zusammenfindet, das stimmt mich relativ zuversichtlich.
Okay. Was ist zur gegenwärtigen Lage die Frage, die Sie am häufigsten bekommen?
Meistens geht es um Trump. Das heißt, ja, da geht es ganz häufig darum, wie kann das sein, dass dann man gewählt wird, wie kann er das machen, was er macht.
Und was sagen Sie dann?
Es ist teilweise tatsächlich ein Phänomen. Also es zeigt einfach, wie schnell sich so ein Diskurs auch verändern kann oder beziehungsweise wie schnell auch Dinge sagbar werden, die ja vor ein paar Jahren noch komplett undenkbar gewesen sind. Das wirklich zu verstehen, braucht, glaube ich, auch noch Zeit. Ich meine, klar, wir können es ein bisschen erklären, dass einfach die Leute diese einfachen Lösungen haben wollen in immer komplexer werdenden Zeiten. Und wenn dann Trump daherkommt und sagt, hey, wir haben ein Immigrationsproblem, dann bauen wir einfach eine Mauer zu Mexiko und dann ist alles gelöst. Das macht es natürlich einfach. So kann ich mich natürlich wohlfühlen, dass ich sage, ja klar, dann machen wir es doch so. Warum lange diskutieren, warum lange reden, wenn es doch die direkten Lösungen gibt? Aber langfristig kann das natürlich nicht erfolgreich sein. Wir sehen es ja jetzt schon fast mit den Zöllen, die erlassen wurden, dass jetzt langsam die Leute in Amerika auch schon merken, im Weihnachtsgeschäft, oh, die ganzen Geschenke werden ja plötzlich teurer, ich kann mir nicht mehr so viel leisten, ich kann mir nicht mehr so viel kaufen. Also irgendwann kommt, glaube ich, dann auch die entsprechende Gegenbewegung, dass die Leute merken, nee, so einfach, wie es uns versprochen wurde, ist es nicht.
Sie arbeiten in Basel an der Uni. Wenn jemand Sie fragt, du, ich denke über ein Studium in Basel nach, was sagen Sie?
Dass das auf jeden Fall machen sollte. Nein, also wir sind ein junger, dynamischer Fachbereich. Wir befassen uns genau eben mit diesen spannenden, aktuellen Themen. Und wenn man daran Interesse hat, das auch analytisch wissenschaftlich verstehen möchte, dann ist man bei uns genau an der richtigen Adresse.
Vielen Dank, Herr Höhmann.
Sehr gerne.
Dass Sie sich den Fragen gestellt haben. Ich wünsche einen schönen Abend. Das ist Unibail gewesen. Danke.
Sie hören Unibail, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.